Jünger Jesu sein. Unser Thema: Wenn wir als Jünger Jesu leben wollen, da ist es gut, wenn wir Verschiedenes verstehen, wie es in uns läuft, wie der Mensch eigentlich geschaffen ist und wie es in uns geht und läuft, dass wir es verstehen können, wie wir Gottes Stimme hören können. Ich habe vielleicht gemerkt, dass man immer wieder Mühe hat, um zu wissen, wie redet eigentlich Gott mit uns. Es gibt Christen, die schnell sagen, Gott hat mir gesagt. Aber wenn man ihnen die Frage stellt, ja, wie hat er dir das gesagt? Dann wird es schon schwieriger. Dann merkt man, wo? Ja, wir werden darauf eingehen. Darum möchte ich heute Morgen mit uns miteinander mal anschauen, was ist eigentlich das Gewissen? Wir haben gestern im 2. Timotheusbrief miteinander gelesen und im 1. Kapitel von 2. Timotheusbrief im Vers 3 und folgende, Vers 3, da steht geschrieben vom Gewissen und der Apostel Paulus redet davon. Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Voreltern her, in reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass dein Gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 3 habe ich gelesen. Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Voreltern her, in reinem Gewissen. Wo ist das Gewissen? Was ist das Gewissen? Wie funktioniert das Gewissen? Da möchte ich etliche Gedanken weitergeben. Als der Sündenfall kam in dieser Welt, mit dem Sündenfall, dank dir, da war es so, das wisst ihr, dass dann der Mensch, der gefallene Mensch, eigentlich einfach seine Seele hat und seinen Leib. Es gibt verschiedene Theorien, was genau in der Seele zu verstehen ist und was im Leib ist. Auf alle Fälle vom Sündenfall her haben wir nicht mehr als Mensch den Geist Gottes voll in uns. Auch der sündige Mensch, der gefallene Mensch, ist noch vom Geist Gottes erreichbar. Denn Gott bleibt Gott und Gott bleibt der Schöpfer. Und als wir gefallen sind, dann hat Gott in unser Herz ein Element hineingemacht, das ist das Gewissen. Und das Gewissen, wie ihr seht auf dem Schema, natürlich das Schema, das hinkt immer, gell? Das ist nur, dass wir ein wenig Möglichkeit haben, leichter zu verstehen. Das Gewissen spielt eigentlich seine Rolle zwischen Gott, den der sündige Mensch eigentlich nicht mehr in seinem Leben hat, und der Seele. Was nennt die Bibel unter Seele? Unter Seele nennt die Bibel, was wir haben an Intellekt, also unser Wissen, unsere Sinne, unsere Gefühle. Und Seele und Leib zusammen, das macht eigentlich, was die Bibel heißt, unser Ich. Das macht, dass du bist, so wie du bist, und ich bin, so wie ich bin. Weil wir haben ein anderes Temperament, einen anderen Charakter, wir haben einen anderen Intellekt, andere Sinne, andere Gefühle. Manche haben mehr Gefühle, manche weniger Gefühle. Das ist wunderbar. Wir sind wunderbare Geschöpfe Gottes und alle sind anders. Das ist das größte Reichtum, das es auf der Welt gibt, sind Menschen. Es gibt nichts Schöneres und nichts Größeres als Menschen. Aber der gefallene Mensch hat jetzt noch in seinem Gefallensein weit von Gott, hat er das Gewissen. Und das Gewissen beim gefallenen Menschen, das wird immer wieder von Gott angesprochen. Das Gewissen wird angesprochen zum Beispiel bei den Menschen, wie Paulus es sagt im Römerbrief, durch die Natur. Menschen können die Natur anschauen, entdecken, wie es wunderbar ist und plötzlich auch denken, es muss doch irgendwo ein Schöpfer sein. Das mit dem Urknall, dass da so viel Ordnung gibt nach einem Knall, ist doch schwierig, ja? Muss doch irgendwo muss ein Schöpfer da sein. Diese Gedanken kommen von dem Gewissen und im Gewissen arbeitet Gott. Das ist wunderbar. Im Gewissen beim gefallenen Menschen, zum Gewissen arbeitet auch dein Leben. Wenn du mit Jesus lebst und neben dir Menschen hast, die nicht glauben, dann gibt es immer wieder Situationen, wo ihr Gewissen angeschlagen wird von deinem Leben. Nicht unbedingt von deinen Worten, aber von deinem Lebensstil, von deiner Lebensart. Sie haben Fragen und diese Fragen gehen an das Gewissen. Natürlich, das Gewissen wird auch angehauen vom Feind. Kann man jemand 2. Korinther 4,4 lesen? Wenn jemand seine Bibel aufschlagen will und laut 2. Korinther 4, Vers 4 lesen. Danke. 2. Korinther 4, am Anfang vom Kapitel steht, sagt Paulus, indem, dass wir diesen Dienst bekommen haben, verlieren wir keinen Mut. Denn wir machen alles, was falsch ist, in unserem Leben auf die Seite. Wir wollen nicht mehr sündigen. Wir verkündigen die Wahrheit. Und wir verkündigen die Wahrheit an das Wissen und an das Gewissen der Menschen. Und wenn die Menschen diese Wahrheit noch nicht annehmen, ist es, weil der Feind, der Gott dieser Welt, ihres Gewissen verfinstert hat. Das ist jetzt frei nach, freie Übertragung. Nicht nach Schiller, aber, ja. Der Feind wirkt auch auf das Gewissen. Und darum haben Menschen, und das müssen wir gut verstehen, darum haben Menschen, die um uns herum leben, haben im Gewissen, in ihren Herzen einen Kampf. Es kommen Stimmen, die von Gott und von Heiligen Geist kommen. Stimmen, die kommen von deinem Zeugnis her. Stimmen, die kommen, wenn sie vielleicht ein Traktat bekommen. Und die gehen auf das Gewissen von den Menschen. Und andererseits kommt die Stimme und die Verdunkelung vom Teufel her, der das ganze Licht wegnehmen will. Und jetzt sind die Menschen in diesem Druck drin. Darum müssen wir gut verstehen, dass es nicht genügt, dass wir das Evangelium weiter sagen, dass Menschen zu Gott kommen. Es besteht da im Gewissen ein Kampf. Und das Wunderbare ist, dass wir, wenn Menschen in diesem Kampf stehen, dass wir sie noch mehr lieben können. Warum sage ich das? Denn oft im Kampf, wenn Menschen in ihrem Gewissen einen Kampf haben, da lassen wir nach mit der Liebe. Denn in diesem Kampf sagen sie dann uns, ja, lass du mich sein mit deinem Mist. Und dann denken wir, der will nichts wissen. Braucht nichts. Ja, gerade der will ja was wissen. Er ist noch voll im Kampf drin. Er braucht Liebe. Er muss jemanden treffen, der nicht reagieren muss auf seine Reaktionen. Jemand treffen, der da stehen kann und wie ein Blitzableiter, brumm, der ganze Blitz vom anderen bekommt und okay, ja, und weiter in Liebe vorwärts geht. Denn Menschen müssen verspüren, dass sie reagieren dürfen. Sie dürfen gegen uns sein. Sie haben das volle Recht, gegen uns zu sein. Und wir müssen ihnen dieses Recht geben. Denn wir wissen, dass sie in einem Kampf stehen zwischen dem Heiligen Geist, der versucht, ihnen klarzumachen, dass sie Gott brauchen, und der Teufel, der mit seiner Finsternis sie benebelt in ihrem Wissen, so dass sie nicht klar sehen können, wie Gott sie liebt. Welchen Kampf! Darum müssen wir als Jugendgruppe und als Gemeinde immer wieder lernen, für Menschen zu beten, die in diesem Kampf stehen, die in festen Reaktionen gegen das Evangelium drin sind. Ihr wisst ja, wenn eine Reaktion da ist es nur, weil eine Aktion da war. Ohne Aktion keine Reaktion. Das ist wie ein physikalisches Gesetz, gell? Jede Materie, die Druck bekommt, gibt einen Gegendruck. Ein Mensch, der einen Druck bekommt von Gott, Gott, der ihn retten will, der Mensch wird zuerst als normale Reaktion einen Gegendruck ausüben. Wenn wir unser Leben dem Heiland geben. Eigentlich, wir geben einfach unseren Leben dem Besitzer, gell? Es ist kein großes Ereignis eigentlich. Denn wir geben unser Leben dem, den es gehört. Wenn wir nicht bekehrt sind, dann versuchen wir einfach ein Leben zu führen und in einer Haltung, wo wir immer dem Besitzer sagen, nein, es ist nicht dir. Und wenn wir uns bekehren, dann kommen wir eigentlich in eine normale Situation. Da ist Gott, der sowieso unser Besitzer ist, der Schöpfer sowieso ist. Da wird er endlich, das haben wir ein Ja, und sagen, ja, okay, das, ich bin einverstanden. Dieses Leben kommt von dir. Das ist dir, gehört dir. Und wenn wir dann wiedergeboren sind, dann ist unser Leben so, dann haben wir den Geist Gottes bekommen. Wir haben immer noch die Seele, natürlich, und der Leib auch noch, solange dass wir hier auf Erden sind. Wir haben immer noch das Ich von unserem Charakter, von unserem Temperament, das, was wir sind. Aber der Geist Gottes ist in unser Leben hineingekommen. Jetzt ist Gott nicht mehr weit von dir weg. Du brauchst nicht zu beten, Herr, komm zu mir. Er möchte dir ans Ohr sagen, ich bin ja da. Denn er ist bei dir. Normalerweise ruft man nicht die Leute, die ganz nahe bei uns sind, gell? Aber wir haben manchmal Mühe zu begreifen, dass Gott da ist. Jesus lebt in dir. Der Heilige Geist ist in dir. Wenn man an das denkt, dann fühlt man sich ganz anders, finde ich. Ne? Da weiß man, wenn ich in der Straße gehe, dann geht Gott mit mir durch die Straße. Ja? Wenn ich in egal welche Situation hineinsteige, geht Gott mit mir in diese Situation. Wenn du ins Spital gehst, da ins Krankenhaus, da geht Gott mit dir ins Krankenhaus. Du kannst dich nicht mehr trennen von Gott. Auch wenn du manchmal gegen ihn wärst und eine Krise hast im Glaubensleben und nicht mehr einverstanden bist, er lässt dich nicht. Er bleibt bei dir. Welche Liebe! Das Gewissen ist immer noch da. Was hat eigentlich Gott in das Gewissen gesetzt, bevor wir gläubig sind? Die Bibel sagt, Römer Kapitel 2, Vers 15, das wird auch jemand lesen, bitte. Danke. Im Zusammenhang redet hier Paulus von den Menschen, die das Evangelium nicht hören. Und wo wir Fragen haben, ja, was geschieht mit denen? Und da sagt Paulus, im Gewissen von diesen Menschen hat Gott eingeschrieben, was eigentlich gut und böse ist. Und je nachdem, wie sie gehorsam sind zu ihrem Gewissen, wird Jesus Christus er selber ihre Gedanken richten. Ach, Gott wird ganz, 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 ganz gerecht sein. Er ist gar nicht anders, um alle die Menschen zu richten. Aber interessant zu wissen, dass im Gewissen der Menschen schon etwas von Gott eingegeben ist, um zu wissen, was gut ist und was böse ist. Das Zweite, was Gott in unser Herz und Gewissen hineingetan hat und was drin ist, ohne dass wir gläubig sind, steht in Prediger 3, Vers 11. Auch wieder jemand, der lesen kann, Prediger 3, Vers 11. Prediger ist irgendwo im Alten Testament, gell? Zwischen 1. Mose und Offenbarung, so. Danke sehr. Gott hat alles gut gemacht und hat ins Herz der Menschen die Ewigkeit hineingeschrieben. Hast du gemerkt, in allen Religionen, in allen Sekten geschieht immer etwas Besonderes um den Tod. Weil im Menschen drin, Gott hat ins Menschen Gewissen, in sein Herz, hineingegeben eine Dimension der Ewigkeit. Ist ganz interessant. Das ist drin. Und das müssen wir wissen. Das hilft uns, wenn wir mit Leuten zusammen sind, die nicht glauben. Wie oft frage ich nach einem Gespräch, wenn Menschen ein wenig Offenheit haben, sage ich, was meinen Sie, was kommt eigentlich nach dem Tod? Ist da was? Ist da nicht? Wie geht das eigentlich? Ich war letztens so zusammen mit so vier schöne Burschen mit schweren Motorrad und Lederjacken so, ja. Die waren vor einer Kneipe und da habe ich angehalten, habe gedacht, ja, da könnte ich ein wenig schwätzen mit ihnen, Motorrad anschauen und so, ne? Hast du eine tolle Maschine, ja? Das muss ja, hä? Wow, ja? Ja, und wenn du jetzt mal mit 250 in einen Baum fährst, was denkst du, gibt's was nach dem Tod? Aha, ja? Interessant. Da waren alle vier da am Überlegen und so. Und sagt, ja, wir haben einen Kumpel, der ist so gefahren, der ist gestorben. Ja, und jetzt, wo ist der? Gott hat in jedes Herzen von Menschen das Ewigkeitsmaß hineingelegt, so dass der Mensch am Suchen ist und Fragen hat, was ist denn los nachher? Ja, da habe ich Ihnen gesagt, wenn wirklich nichts ist nachher, dann ist ja blöd, dass wir leben, oder? Und was nützt eigentlich? Toll, ja, ein Motorrad ist schon toll, aber nachher, verstehst du? Was nützt eigentlich? Ja? Und wenn wir, ja, wenn nichts nachher ist, warum sind denn so viele Friedhöfe und so, ja, und das ganze Dings? Dann ist doch besser einfach verbrennen, weg, abfahren, hat keinen Sinn, oder? Ist ja nichts mehr. Wieso ist das alles dran? Da kamen Fragen. Das ist da, wo wir wissen, dass Gott etwas in das Gewissen hineingeschrieben hat und wo wir eigentlich in Liebe zu den Menschen Anknüpfpunkte haben, um mit den Menschen zu reden. Es ist natürlich auch wichtig, dass wir unserer Gesellschaft, da wo wir wohnen, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, dass in ihrem Gewissen wieder die Gebote Gottes neu in das Gewissen hineingeschrieben werden. Wir haben so in Frankreich eine ganze Serie von Plakate gemacht, die wir so ankleben. Und das sind Plakate, die einfach Plakate sind mit Bildern und einen ganz kurzen Text von den 10 Geboten. Das ist ein Plakat mit Mann und Frau, der auseinandergeht und steht, du sollst nicht Ehe brechen. Ja? In Frankreich, wo auf 3 Hochzeiten eine Ehescheidung ist. Ja? Und dann wird das angeklebt. Das ist abgerissen, gell? Das bleibt 2-3 Tage und wieder angeklebt. Ja? Denn das Gewissen braucht die 10 Gebote, um weiter zu wissen, was ist böse und was ist gut. Aber was soll denn das Gewissen bei dir
als gläubigen Mensch in deinem Leben tun?
Das Gewissen. Zuerst das Gewissen in deinem Leben ist zuerst ein Alarmzeichen. Weißt du, in deinem Leben als gläubigen Mensch ist dein Gewissen wie deine Hartplatte auf deinem Computer. Oder? Da hast du deine Hartplatte und da ist drauf, was du reinmachst. Ja? Wenn du dann, als du deinen Computer gekauft hast, da war vielleicht schon etwas drin, das DOS 6 oder Windows oder egal was, ne? Da war schon so Verschiedenes auf der Hartplatte. Und nachher hast du gedacht, ja, ich mache da noch die Online-Bibel drauf, he? Da hast du noch das auf die Hartplatte und noch anderes und so weiter. Und noch zwei, drei Spiele und so, ne, hast du alles drauf gemacht. Aber was du in deinem Computer rausnehmen kannst, ist nur, was auf der Platte ist. Das kann ans Schirm kommen. Und das Gewissen, dein und mein Gewissen, ist so wie eine Hartplatte, wo, als wir zur Welt gekommen sind, war schon ein Programm drin. Ewigkeit, Gut und Böse. Das Programm war schon auf der Platte, ja? Und jetzt, als du gläubig geworden bist und den Heiligen Geist hast, jetzt will der Heilige Geist, dass du noch viel andere Programm da auf die Hartplatte machst, denn du hast x Giga-Möglichkeiten auf dieser Platte, gell? Kannst du gar nicht füllen. Aber alles, was du da drauf machst, alles das wird am Schirm reagieren und erscheinen, je nach Situation. Wenn du auf diese Platte Gottes Wort drauf machst, dann wird je nach deiner Haltung, wenn du zur Sünde kommst, wie ich auch, da macht der Heilige Geist blablabla und dann tschu, ja, und dann ist genau das an der auf dem Bild, auf dem Bildschirm, genau das, was ich sage, ach, natürlich, heieiei, Herr, vergib mir, total daneben. Ja. Wenn du natürlich nur auf der Hartplatte nur Mist drauf hast, ja, dann kann natürlich Gottes Geist, wird er nichts auf den Schirm rufen. Denn Mist hilft nichts im geistigen Leben. Dann wird einfach deine Hartplatte beladen sein von nebensächlichen und negativen Sachen, die absolut nicht helfen in deinem geistigen Leben. Römer 13, Vers 5. Römer 13, Vers 5. Wir könnten lesen von Vers 1 bis 5, dass wir den Zusammenhang haben. Ich lese diesen Text. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung. Die aber widerstreben, werden über sie ein Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, sind nicht bei den guten Werken, sondern bei den bösen zu fürchten. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes. So wirst du Lob von ihnen haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut. Darum ist's Not, untertan zu sein, nicht allein um der Strafe willen, sondern auch um des Gewissens willen. Das Kapitel 13 vom Römerbrief redet uns natürlich von der Obrigkeit von unserem Land. Und die Obrigkeit von unserem Land ist auch von Gott hingesetzt. Auch wenn die Obrigkeit mit Menschen da sind, die als einzelne Menschen gottlos sind. Aber über alle Völker der Welt hat Gott nie die Kontrolle verloren. Nie. Er steuert das ganze Weltsystem. Er lasst es zu, es geschieht in seinem Willen. Das sehen wir schon wunderbar in der ganzen Zeit der Könige im Alten Testament und so weiter, wo wir sehen, wie Gott auch Menschen, die absolut gegen ihn sind, wie er sie braucht, um verschiedene Gerichte auszuüben. Und die meinen, Wunder was, was sie machen, die meinen, die sind groß, aber eigentlich sind sie obligatorisch unter Gottes Größe gestellt, ob sie wollen oder nicht. Gott ist überm Ganzen. Er verliert nie die Kontrolle. Das ist wirklich wunderbar für uns. Und wir im Lande, wo wir wohnen, wir sollen jetzt uns unterstellen an die Ordnungen und an die Gesetze in unserem Lande. Ja, aber du wirst mir sagen, alles ist doch nicht so gerecht, gell? Oder? Es gibt doch so vieles, das wirklich nicht gerecht ist. Muss ich da wirklich gehorsam sein und das so sagen? Wir wollen uns nicht unterstellen unseren Obrigkeiten, weil sie uns strafen, sagt dieser Text. Wir wollen uns unterstellen, weil wir ein Gewissen haben. In unserem Gewissen steht geschrieben auf dem Bildschirm, Untertan der Obrigkeit. Das ist nicht einfach. Untertan sein heißt nicht einfach alles annehmen. Es heißt gehorsam sein, aber es heißt auch Stellung zu nehmen, da wo etwas geschieht, das gegen die Bibel ist. Wir müssen aufpassen, dass wir als Christen, die wir wissen, dass unser echtes Leben mit dem Himmel verbunden ist, dass wir nicht den Kopf verlieren und meinen, wir sind schon im Himmel. Ja? Wir sind hier auf Erden, haben die Füße auf der Erde und sind hier als Zeuge Jesu auch in unserer Stellung zu den Autoritäten. Ich musste mehr als einmal zum Bürgermeister gehen und zu anderen Obrigkeiten, um zu sagen, hört, ich habe da und da und da ein Problem. Wie seht ihr das genau? Mir scheint das nicht gerecht. Sie sind als Autorität hingestellt. Ich will total untertan sein. Aber wie sehen Sie das und das und das? Wir dürfen nicht in ein Gehorsam hineinkommen, sonst wird unser Gewissen immer verbreitert. Weißt du, es gibt Christen, die sagen, ja, muss ich wirklich alle Steuern bezahlen? Du, Jesus hatte nicht mal einen Stein, um den Kopf drauf zu machen und hat Steuern bezahlt. Weißt du noch, als er das Geld aus dem Fisch genommen hat? Er hat den anderen gesagt, ist jetzt das richtig, dass ich Steuern zahlen muss? Das sind doch eher die anderen, die zahlen sollen, ich habe ja nichts, oder? Aber weil sie die Steuern wollen, wir werden es bezahlen. Natürlich, ich kann nicht immer fischen gehen und meine Steuern bezahlen. Aber das ist ein anderes Problem. Aber die Realität ist da, dass sogar Jesus in einer Situation, wo das Steuerbezahlen eigentlich menschlich ungerecht war, denn er hatte nichts, hat er doch die Steuern bezahlt. Weißt du, es gibt viele, viele so Situationen, wo wir aufpassen müssen in unserer Welt, wo manche Christen ihres ganze Zeugnis abbauen. In denen, dass sie zum Beispiel Rechnungen machen lassen, ohne dass Steuern drauf sind und so weiter. Immer so einen komischen Weg gehen, der nicht ganz schwarz, nicht ganz weiß scheinbar, gell? So dunkelweiß und hellschwarz, hä? So, ja? Aber dieser Weg kann dir die ganze geistliche Autorität wegnehmen. Das musste Mose erleben. Du weißt ja seine Situation. Der Mose, der war ein harten Charakter. Und als er sah, wie seine Brüder bedrückt wurden und verschlagen wurden, hat er den Ägypter zusammengelegt und in den Sand hinein. Ja? Aber schon der nächste Tag war es für ihn ganz klar, meine totale Autorität ist weggenommen. Da war Streit da und dann wollte er wieder eingreifen, dass das Recht triumphiert. Und die haben gesagt, willst du machen wie gestern da? Ja? Nimmst du dich für unser Richter oder was ist los? Und dann musste Mose in die Bibelschule während 40 Jahre, Schlange, ja? Ein Mann, der eine Schulung hatte, um ersten Minister zu werden. 40 Jahre lang hat er als Gespräch Mäh von den Schäfen. Ja? Schafe wären 40 Jahre, wenn du das ganze Studium fertig hast, um ersten Minister zu werden. Und nachher sagt Gott, du, also das ist ja wunderbar, nachher sagt Gott in seinem Wort, der Mose, das ist der geduldigste Mensch, den ich habe auf Erde. Stell dir mal vor, der Kerl, der einen runtergeschlagen hat und in den Sand gegraben, wird der geduldigste Mensch der Welt. Das ist Gottes Arbeit in einem Menschen. Das Gewissen haben wir bekommen vom Heiland, von Gott bekommen, dass wir sensibel werden, dass wir ganz feinspürig werden, wenn es schief geht. Aber dass wir das gute Gewissen bewahren und behalten, müssen wir auch ganz grad sein in unserem Leben, auch mit dem Untertansein in unserem Lande. Das gute Gewissen hilft uns zur Sicherheit. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 12. 2. Korinther, kann jemand bitte lesen? 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 12. Dieser Text zeigt uns klar, dass das den Aposteln eine Sicherheit gegeben hat. Sicherheit zu den anderen Menschen zu wissen, wir haben gelebt mit einem reinen Gewissen. Ja, wie wird das Gewissen rein? Das weißt du, gell? Das Gewissen wird rein durch dem, dass wir es reinigen lassen. Durch dem, dass wir Sünde bekennen, erkennen, bekennen und Vergebung leben. Es war für mich ganz wichtig, mal in meinem Büro, am Morgen war ich am Vorbereiten, ich musste in die Universität einen Kurs geben über Kosmogonie, also was da oben geht, steht in den Sternen, ja. Und als ich so überlegte und Bibeltexte arbeitete, da war es mir ganz klar, ist doch wunderbar, was Gott für eine Ordnung hat in dem ganzen All. Super. Ja. Wenigstens das, was wir kennen. Und wir kennen ja fast nichts von dem, was wir denken, dass da ist. Ja. Und als ich so überlegte, dann habe ich einen anderen Text gelesen, in Epheserbrief, wo es steht, dass Gott ein Gott ist, ein Gott der Ordnung. Und es auch steht, dass ich als gläubiger Mensch die Zeit auskaufen soll. Dass ich Ordnung haben soll in meiner Zeitplanung. Und da wurde mir so klar beim Beten, habe ich dem Herrn gefragt, Herr, zeig mir, wo ich Zeit verliere. Ich möchte Zeit brauchen für dich. Und da kommt ein Gedanke in mein graues Ding da drin, ja. Und der Gedanke, der war so, du verlierst noch Zeit zwischen der Sünde und der Buße. Wenn du am 8 Uhr morgens sündigst, ein hartes Wort hast, zu Ursula zum Beispiel, und wenn du am 8 Uhr abends um Vergebung bittest, dann sind 12 Stunden von deinem Leben verloren. Unbrauchbare Stunden. Da musste ich überlegen. Hab gedacht, Mensch, das ist ja tragisch. Und dann kam der Gedanke, ja, du hast dich bekehrt mit 20 Jahren, um rund zu machen mathematisch, war 19, mit 20 ist einfacher, gell? Und da kommt's in den Himmel mit 60, gell? Und da triefst du einen Engel an, also das ist nicht Inspiration, das ist jetzt Geschichte, gell? Und da triefst du einen Engel an und der sagt, ah, schön, Daniel, dass du auch schon da bist. Du hast ja 25 Jahre mit dem Herrn gelebt. Dann denke ich, Moment mal, was haben denn die da für eine Mathematik da oben? 20 bis 60, 25? Ja, klappt was nicht, oder? Haben die andere Mathematik im Himmel? Wir haben die ganze Zeit abgezogen zwischen Sünde und Buße. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir lernen müssen, dass wir, wenn wir sündigen, können wir sofort zu Gott zurückkommen. Sofort Buße tun. Und wenn wir seine Vergebung bekommen, können wir sofort wieder freudig sein. Wir sind so eine Ehe, die vielleicht wie andere auch ist, gell? Manchmal klappt nicht alles. Es gibt ja Ehen, wo es immer klappt. Scheinbar. Weiß nicht, ne? Aber bei uns manchmal, ja, geht's nicht so ganz, he? Nicht so 100. Und wenn es nicht so 100 geht, dann ist das Schlimmste immer, wenn wir schweigen. Das ist immer das Schlimmste, wenn wir schweigen, ja? Und dann, wenn wir zueinander kommen und Buße tun, unsere Sünden bekennen, dann mussten wir lernen, dass wir dann sofort gehen wir in die Stube und Ursula sitzt ans Klavier und wir singen miteinander und loben den Herrn. Denn wir haben gemerkt, wenn es nicht so geht und wenn wir Buße tun, dann nachher geht jeder in sein Zimmer und jeder denkt, ja, das hätte ich jetzt nicht machen sollen und bin ich doch blöd und ja, und immer derselbe und schon wieder diese Sünde und ja. Okay. Und wir haben entschieden miteinander und diese Freude machen wir dem Feind nicht. Ja? Nicht. Denn wenn das Blut Jesu genügt, dass der Vater im Himmel uns vergibt, dann warum sollte das Blut Jesus nicht genügen für uns, dass wir mit Freude ihm danken? Das Blut Jesu genügt. Es braucht nicht mehr. Und wir haben gelernt, dann miteinander sofort den Herrn zu loben und zu singen, um uns zu umarmen und sagen, wie wir es schön haben mit dem Heiland. Denn ein Schlüssel vom Eheleben ist die Vergebung. Du musst nicht meinen, wenn du später in der Ehe bist, dass du immer dieselben Augen hast, weißt? Am Anfang, wenn du sie hörst, dann fallst du fast in die Äpfel, oder? Am Telefon. Ja? Da hast du alle Mühe, stehen zu bleiben, gell? Aber es wird nicht das ganze Leben so sein, ja? Es gibt ja viele Zeiten, wo wenn du am Telefon sie hörst, dass du so den Hörer hältst, ja? Weil wir alles Menschen sind. Und weil wir Menschen sind, da brauchen wir die Gnade. Aber was oft in Eheleben so schwer wird, ist, dass einer denkt, ja, der andere, der kennt mich ja jetzt, der weiß ja, dass wenn er das und das macht, dann nervt das mich, ja? Dann soll er es einfach nicht machen, oder? Er weiß ja genau, dass wenn ich meine Zahnpasta-Tübe in der Mitte presse, dass ich das nicht gerne habe, oder? Und dann denkt man, der andere muss jetzt einfach sich anpassen, so zu leben, weil er weiß, ich bin ja so. Aber das ist keine Ehe der Gnade. Die Ehe der Gnade lernt weiterhin das ganze Leben und Vergebung zu beten, um zu Jesus zu kommen und dem anderen zu sagen, du Schatz, vergib mir, da habe ich gesündigt. Da ist meine Haltung nicht korrekt. Vergib mir. Und da ist die Gnade da und da wächst die Liebe. Warum sage ich das in diesem Zusammenhang? Denn heute Morgen, ich war so froh, hat ein Bruder, ich weiß nicht alle Namen, hat ein Bruder geredet von der Liebe, die uns treibt, die Liebe Gottes, die uns treibt, sein Gebot zu halten. Wie wird denn diese Liebe größer? Du weißt es, kennst du die Geschichte von Jesus, von einer Frau, die bei ihm war? Und ihn so geliebt hat, und die hatte so viel Liebe, hat der gesagt im Evangelium, weil er ihr viel vergeben hat. Du wirst nicht mehr Jesus lieben, weil du besser wirst. Aber du wirst ihn immer mehr lieben, weil du merkst, dass du ohne Gnade und Vergebung nicht leben kannst. Nicht leben kannst. Wenn dich jemand liebt, weil du gut bist, dann ist es keine echte Liebe. Aber wenn dich jemand liebt, auch wenn du Fehler machst und es nicht nötig hat, zurückzukommen auf die Fehler, es nicht nötig hat, dich runterzudrücken, es nicht nötig hat, dir das x-mal zu sagen und zu wiederholen, da ist es jemand, der dich liebt. Das ist Gott. Gott vergibt. Und wenn er vergeben hat, kommt er nie wieder zurück. Ich weiß noch einmal im Gebet, ich hatte immer mit einer Sünde, mit einer Tentation, Versuchung, mit einer Versuchung hatte ich immer zu kämpfen und bin oft niedergefallen, also gesündigt. Und da kam ich mal wieder nach der Sünde zum Heiland zurück und habe ihm gesagt, also das ist doch furchtbar, Herr. Ich immer wieder. Das ist doch schlimm. Ich will doch frei werden, Heiland. Und da war es so schön in meinem Ding da drin, ja, habe ich gemerkt, ja, wie, wenn da wäre, vor dem Thron Gottes, gell? Ja, du, das ist das erste Mal. Ja, was, Heiland? Das, ja, nein, stimmt nicht, das ist das erste Mal. Doch, das erste Mal. Ja. Ja, gerade dieses Mal, was ich vergeben habe, dass auch mit den Fehlern, die wir haben, mit den Kämpfen, die wir haben, liebt er uns ganz, wie wir sind. Wir können ein schwaches Gewissen haben. 1. Korinther 8, Vers 7. 1. Korinther 8, Vers 7. Hier im Zusammenhang redet der Apostel Paulus den Korinthern wegen der Situation von den Fleischen, die verkauft wurden auf dem Marktplatz. Und zu dieser Zeit natürlich war das Schlachten von Tieren immer in einem Zusammenhang mit einer Religion. Das kam zuerst natürlich von dem Judentum, weil im Judentum so viele Tiere geschlachtet wurden, geopfert wurden. Ihr kennt ja das Alte Testament. Und in den heidnischen Religionen wurde dann auch diese Dimension vom Opfer immer wieder praktiziert. Und in dieser Zeit in Korinth, da war praktisch das Schlachthaus von den Tieren für die Metzgerei und so weiter. Das Schlachthaus von den Tieren war ein Schlachthaus, das unter der Herrschaft von einem Gott stand, also von einem falschen Gott stand. Und eigentlich wurden dann die Tiere geschlachtet im Namen von diesem Gott und zum Opfer bringen zu diesem Gott. Und jetzt in der Gemeinde waren solche, die sagten, also von diesem Fleisch kann man nicht essen, das wurde geopfert. Und andere, die sagen, das macht doch nichts, ist geopfert, das macht uns gar nichts, können wir doch essen, gell? Und da gab es Schwierigkeiten. Und da sagt Paulus, ich lese von Vers 4 weg, von dem Essen des Götzenopfers aber wissen wir, dass kein Götze in der Welt ist und dass kein Gott ist als der eine. Und wiewohl solche sind, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von welchem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Es hat aber nicht jedermann das Wissen, denn etliche, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, essen es als Götzenopfer. Damit wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Hier wird die Rede von einem schwachen Gewissen. Warum ist das Gewissen schwach geblieben? Wir sehen es in diesem Bibeltext. Es hat aber nicht jedermann das Wissen. Das Gewissen braucht das rechte Wissen, um stark zu werden. Dein Bibellesen, dein Bibelstudium ist gar nicht Nebensache. Es ist Hauptsache in deinem Leben, auf dass dein Gewissen das rechte Wissen bekommt. Sonst wirst du in vielen Situationen vielleicht in die Angst kommen und denken, ja, da ist überall der Satan, die Dämonen und so und Götzen und alles. Da muss ich aufpassen da. Wenn dein Gewissen nicht das Wissen hat, dass Gott mit dir ist, auch wenn du an die Tür der Hölle sitzen solltest, ne, dann sitz ruhig hin. Gott ist mit dir. Und es gibt nur einen Gott. Aber wenn wir das nicht wissen und erfahren haben durch Gottes Wort, dann ist unser Gewissen immer wieder geschwächt. Gott, der einzige Gott. Ich treffe manchmal Gemeinden, wo bei meinen Reisen, wo ich das Gefühl habe, dass Satan auch ein Gott ist, ein negativer Gott. Ja? Und da gibt es viele Leute, die Angst haben, weißt du? Dann ist Gott da, dann sind sie in einem griechischen Dualismus drin, gell? Zwischen Gut und Böse. Aber der Satan ist ein Geschöpf Gottes. Er ist kein Gott. Er ist ein gefallener Geschöpf. Er möchte gerne, dass wir zu ihm so eine Furcht haben, wie wir vor Gott hätten. Die Realität ist, dass es nur einen Gott gibt. Das ist so wunderbar. Das ist auch so eine Bewahrung. Denn manchmal lebst du Situationen vielleicht, wo du dir sagst, wie geht das aus, gell? Ich bin mal von Haus zu Haus gegangen in einem Tal, wo sehr viel Okkultismus ist. Und in diesem Tal, als ich von Haus zu Haus gegangen bin, um die Bibel zu zeigen, da kam ich an einen Bauernhof. Und diesen Bauernhof war einen schönen großen Hund, aber das ist kein Problem, nicht? Und dann ging ich an diese Tür und da öffnete mir eine Frau, es war alles ganz finster drin, öffnete mir eine Frau, sagte kein Wort und zeigte mir, ich soll reinkommen. Ja, bin ich reingegangen, war alles finster, machte sie die Tür hinter mir zu und mit dem Schlüssel zu und Schlüssel weg. Ja, schon ein bisschen, ja. Okay, ja, sind wir mal drin. Ja. Und dann führte sie mir in einen dunklen Gang in die Küche. Und Türe auf, rein, alles finster, dreht, Türe zu, Schlüssel weg. Ja? Da war ich da in der Küche, alles dunkel, so kleines Fenster, gell, Bauernhof. Und dann sagt sie mir, sie hat noch nichts gesagt bis dann, ja. Und dann sagt sie mir, Sie sind ein Gottesmann. Ich treibe Okkultismus, ich habe 7 Menschen getötet. Was kann Gott für mich machen? Ich finde das so wunderbar. Der Feind kennt uns. Der Feind weiß, dass der, der in dir wohnt, stärker ist. Dass der Jesus, der in dir ist, der kennt er. Diese Frau, die hatte mich nie gesehen. Aber der Feind, der hat gezittert vor der Realität. Und sie wollte wissen, was geschieht. Ich konnte ihr dann das Evangelium erklären, dass Gott vergeben kann, dass sie frei werden kann. Und dann bin ich wieder gegangen, ein bisschen später bin ich wieder an diesen Bauernhof gegangen und leider war diese Frau dann schon gestorben. Ich weiß nicht, wie es weiterging für sie. Aber wie schön zu wissen, in jeder Situation wissen wir, Gott ist dabei. Wenn wir dann Angst haben vor Grigri und Dingsbummers, gell, und Okkult und so, dann leben wir mit einem Gewissen, das noch mehr Wissen braucht. Mehr Wissen von der Heiligen Schrift. Und dieses Wissen von der Heiligen Schrift in deinem Gewissen, das wird dich stärken. Ich werde jetzt aufhören. Wie kannst du dein Gewissen nähren, dem Gewissen Nahrung geben, dass es gut reagieren kann. Du weißt ja, als geistlicher Mensch willst du diese Gehorsamslinie bewahren. Du willst, dass Gott Meister ist von deiner Seele, von deinem Willen, von deinem Gefühl, dass er Herrscher ist. Und du willst, dass dein Körper, dein Leib, du willst, dass der Leib gehorsam ist, untertan für Gottes Sache. Wenn du kämpfst, dass du eine gute Form hast für deinen Körper, dann ist es in der Zielrichtung, ich möchte, dass meinen Leib so lang wie möglich als Diener da sein kann, dass Gott ihn brauchen kann, um anderen Menschen zu helfen, um andere zu lieben. Es gibt Situationen im Leben mit dem Heiland, wo wir fleischliche Christen werden. 1. Korinther 3. Da sagt Paulus in 1. Korinther 3, ich bin zu euch gekommen, ich kann mit euch nicht normal reden, wie mit geistlichen Leuten. Denn ihr seid ja noch an der Milch. Und warum sage ich das? Es hat ja bei euch Streitigkeiten und so Probleme. Also habt ihr noch nicht verstanden, was das geistliche Leben ist. Ihr müsst verstehen, ich, Paulus, habe das Fundament in euer Leben gesetzt. Das ist Jesus. Aber jetzt muss jeder aufpassen, mit was er auf dieses Fundament baut. Ich könnte bauen mit Gold, Edelsteine, Silber oder auch mit Holz und Stroh. Und vor dem Gericht Christi wird dann offenbar, mit was ihr gebaut habt. Das wird dann offenbar wie durch das Feuer. Oh, ihr seid gerettet, jawohl. Aber vielleicht habt ihr dann jahrelang gelebt für nichts. Was ist der Unterschied zwischen Gold und Holz? Gold wird Gold, indem dass es durch das Feuer geht, gell? Wenn du und ich in unserem Leben unsere Motivation in das Licht Jesu stellen, dann werden wir immer von seinem Licht wieder überstrahlt und dann wird unsere Motivation, das was uns treibt, für ihn zu leben, wird dann Gold. Aber wenn wir einfach selber etwas tun wollen für ihn, dann bauen wir vielleicht mit Holz, vielleicht mit Stroh, weil wir es nicht reinigen lassen durch sein Feuer. In der Offenbarung, wenn wir Jesus sehen, Offenbarung 1, dann sind seine Augen wie zwei Flammen. Gell? Wie zwei Flammen, die reinigen. Ah, wie schön. Die Augen Jesu in unser Herz hinein sind Augen, die nicht Gerichtsaugen sind, sondern Augen, der Blick Jesu in unser Leben, um uns zu reinigen, um aus uns Gold zu machen. Das ist sein Ziel. Wenn wir fleischliche Christen sind, dann wird einfach wieder die Seele das Erste sein bei uns. Ne? Da machen wir, was wir wollen. Dann entscheiden wir, was wir aus dem Leben machen. Dann wollen wir einfach auf dieser Erde, jawohl, als Christ leben. Wir gehen am Sonntag in Gottesdienst und so und finden das noch ganz schön dazu, gell? Und ja, okay. Aber wir machen doch, was wir wollen. Das ist dann der fleischliche Christ. Ist dann das Ich, das regiert und nicht das Untertansein zu Gott. Also wie nähren wir das Gewissen? Erstens zu Gottes Wort möchte dir Mut machen. Es gibt keinen anderen tollen Schlüssel, um vorwärts zu kommen im Leben mit dem Heiland, als die Bibel weiterzulesen. Lies die Bibel. Was du nicht verstehst, lass es auf der Seite mal weiter. Wenn du schon in die Praxis umsetzt, alles das, was du verstehst, da hast du mit 24 Stunden am Tag nicht genug Zeit. Also dann mach schon, was du verstehst, mach es in die Praxis. Und was zu schwierig scheint, lies weiter. Ich habe Freude, da habe ich die Freude, dass ich schon etliche Jahre oder Zehnten von Jahren immer wieder einfach die ganze Bibel jedes Jahr lese. Einmal im Jahr die ganze Bibel, gell? Denn ich weiß, dass meine Hartplatte, die ist schon ein bisschen alt jetzt, ne? Und da geht viel vergessen. Da hat es Viren, die hin und nicht, ja? Und dann, oh, boah, ja? Und da muss ich wieder eine Epistel reinpressen, hä? Weil die Viren das dann wieder weggeklaut haben. Aber Gottes Wort wird immer weiter unser Wissen und unser Gewissen arbeiten. Und du wirst, je älter du bist, wirst du immer sensibler, gefühlsvoller im Glaubensleben. Dein Leben wird nicht harter, wenn du älter wirst. Dein Leben in Jesus wird liebevoller. Und du hast immer mehr Liebe zu den Menschen. Du verstehst immer besser Menschen, die gar total daneben hauen. Menschen, die in der Not sind. Denn du merkst, dass du auch nur aus Gnade lebst. Für das Gewissen ist es auch wichtig, in der Nahrung des Gewissens, eine Offenheit zur Korrektur zu bewahren. Bleibe offen zur Korrektur. Wenn dir jemand etwas zu sagen hat, was nicht geht, höre es zuerst an. Es braucht viel Demut, gell? Dass wir offen bleiben zur Korrektur. Aber es gibt nichts Schlimmeres in einer Gemeinde als Menschen, die keine Korrektur mehr akzeptieren. Da können wir plötzlich auch in unseren Gemeinden können wir kleine Gurus haben. Ja? Solche kleine Päpste, die man nicht mehr korrigieren kann. Schrecklich. Das gibt es auch bei uns Evangelikalen. Ich komme viel zusammen in verschiedenen Treffen von Pastoren und so weiter. Und es gibt Männer, die kann man nicht mehr korrigieren. Wenn man etwas sagt, das ihnen nicht ganz passt, dann brrr, da hast du das Gefühl, jetzt bist du voll, hast du einen Volltreffer gemacht und die, ach, ja. Das ist schlimm. Schlimm. Wenn wir mit Jesus leben wollen und unser Gewissen weiter üben wollen, dann müssen wir offen bleiben zur Korrektur. Und Gott in seiner Gnade schenkt uns immer wieder Möglichkeiten, wo wir sehen, wie wir Demut oder wie ich Demut lernen muss. Noch nicht lange her kam ein 10-jähriges Kind zu mir und hat mir gesagt, an dem und dem Sache haben sie mich schockiert. Ja. Weißt du, da kommt zuerst in meinem Herzen dann hoch, Moment mal, ja? Oh, für wen nimmst du dich eigentlich? Gell? Ja, Moment, ne? 30 Jahre Dienst, 4 Jahre Bibelschule, Studium in Psychologie und so. Ja? Das ist der erste Kampf in meinem alten Adam. Ja? Und ich musste wegen meinem Gewissen, und das war wichtig, ich musste diesem Kind um Vergebung bitten. Denn das Kind war in meinem Auto und in einer Ortschaft bin ich mit 70 gefahren und nicht mit 50. Und dieses Kind war schockiert. Ich könnte sagen, ja, Papa, ja, okay. Wir haben ja immer Argumente. Argumente gibt es immer, gell? Es war eine offene Straße, kein Kind war da, breite Straße und so, ja. Ja, gutes Auto, neue Bremsen, Pneu, prima. Ja. Aber das Gewissen war schockiert von diesem Kind. Und Gott hat dieses Kind gebraucht, um bei mir zu kontrollieren, ob ich das lebe, was ich predige. Wenn ich von Demut predige, dann muss ich auch Demut leben. Und da darf auch Gott immer wieder kontrollieren, ob das stimmt in meinem Leben. Ob man mich in Frage stellen kann. Ob man mich ermahnen kann. Das andere, was auch Nahrung ist für unser Gewissen, ist Gehorsam im Gebet. Du weißt ja, das Gebetsleben ist ja sehr schwer. Du bist wahrscheinlich einverstanden mit mir. Ich bin kein Held, absolut nicht im Gebetsleben. Ich versuche immer wieder anzufangen, gell? Ich habe vielleicht in meinem Leben für das Beten vielleicht, ich weiß nicht, ob ich nicht mehr Zeit genommen habe, um verschiedene Ordner zu machen, mit Fotos, ohne Fotos, Listen mit Gebetsanliegen an der Mauer, im Büro, im WC, überall wieder Gebetsanliegen und jedes Mal mit dem Gedanken, es kann bestimmt helfen, dass ich mehr beten kann. Ja? Ich habe immer noch Hefte zum Beten, immer noch Ordner, wo Gebetsanliegen da sind. Und der Herr weiß, wie ich versuche zu beten. Er weiß auch, wie oft ich total enttäuscht bin von meinem Gebetsleben. Aber ich weiß, dass das im Gebetsleben, dass ich mit ihm vorwärts gehen kann und Fortschritte machen kann. Das ist so schön. Ich möchte dir Mut machen, das Gebetsleben immer wieder neu in die Hand zu nehmen. Du wirst wahrscheinlich auch immer wieder Entmutigungen erleben, wo du merkst, jetzt ist es ein bisschen besser gegangen, jetzt geht es wieder ein paar Tage gar nicht mehr, gell? Jetzt habe ich wieder die Gebetszeit auf die Seite gelassen. Dann lass, wenn es dir passiert, lass es nicht ganz auf der Seite. Fang wieder an. Fang wieder an. Die Gnade Gottes ermöglicht uns, immer wieder anzufangen. Gebetsleben. Und ich weiß, dass das Gebet so wichtig ist, gell? Ich hatte in den Vergesen eine Gebetsliste von Menschen, mit denen ich Kontakt hatte. Und neben jedem Namen war NC auf Französisch, NB auf Deutsch wäre es, nicht bekehrt, ja, stand neben dem Namen. Und als wir von den Vergesen weggezogen sind, da war auf der ganzen Liste war das N durchgestrichen. Bekehrt, 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 bekehrt. Aber ich kann keiner bekehren. Aber es hat uns so viel Freude gemacht, dass der Herr die Gebete erhört hat. Wir waren da täglich mit dieser Liste. In meiner Pionierarbeit hatten wir jetzt während mehr als 20, fast 21 Jahre, waren wir immer zusammen mit Praktikanten aus Bibelschulen durch Solandisch. Und da hatten wir in dieser ganzen Zeit jede Woche 5 Tage in der Woche immer am Morgen 1 Stunde Gebet. Auf 21 Jahre, gell? Man könnte sagen, das ist deine Treue. Nein. Mit diesem Gebetsleben habe ich immer wieder entdeckt, dass ich auch beim Beten reden kann ohne Glauben. Und dass eigentlich Gott so treu ist, dass er immer wieder die Last gibt zum Beten. Dass er immer wieder neue Kraft schenkt zum Beten. Das ist so wunderbar. Was nährt auch noch das Gewissen? Jetzt will ich dann aufhören. Was nährt auch das Gewissen? Die Erziehung. Was du als Kind bekommen hast, ist in deinem Gewissen. Darum musst du auch aufpassen, wenn du Kinder dann erziehst. Nachher, ne, wenn du auch hast, musst du aufpassen in der Erziehung, dass du in der Erziehung ihnen nicht einfach eine Tradition oder ein Gesetz einübst, aber dass du ihnen einüben kannst, wie man dem Herr um Vergebung bitten kann. Dass das Kind von deinem Leben her weiß, bei Papa und Mama, da geht's nur gut, denn hin und wieder spielen sie Klavier. Das heißt, sie vergeben einander, ja? Ja? Das Kind weiß, die Ehe klappt, weil sie von der Gnade leben. Nicht, weil Papa keine Fehler macht. Papa macht Fehler, das haben wir gesehen. Ja? Haben alle meine 3 Kinder gesehen. Denn ich musste immer wieder in Situationen zu den Kindern gehen und um Vergebung bitten. Ich musste sie auch immer wieder korrigieren, gell, was normal ist in der Erziehung. Aber manchmal habe ich sie korrigiert und in meinem Herz war Zorn, nicht Liebe. Und dann ging ich nachher zu ihnen und habe gesagt, du kannst du mir vergeben? Ich war zornig gegen dich vorher. Die Strafe war richtig, denn du hast das und das, was ungehorsam. Aber meine Haltung in der Strafe, die war falsch. Und es gibt Eltern, die meinen, die verlieren Autorität, wenn sie ihre Schwachheit zeigen. Wenn sie zeigen, dass sie von der Gnade leben. Aber es ist so schön zu sehen, dass die Kinder dann auch wissen, sie können schwach sein und mit Gott leben. Sie können auch von der Gnade leben. Auch sie können mit diesem Gott rechnen und mit ihm weitergehen. Wir sind alle Modelle, Beispiele für die nächste Generation. Und die nächste Generation, die wird wieder markiert im Gewissen von dem, was du lebst. Das Schlimmste, was ich immer angetroffen habe in der Seelsorge, ist bei Menschen, die erwachsen geworden sind, in einem Haus von gläubigen Eltern, wo die Eltern die Starken gespielt haben und wo Sünden verheimlicht worden sind und wo nachher die Kinder die Nase total voll haben von diesem falschen Glauben. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht so ein Leben führen, wo wir das Gefühl geben der nächsten Generation, bei uns klappt alles, sondern dass wir echt sind mit unseren Kindern und dass sie merken, wir leben von der Gnade. Wir brauchen Gott, um in diesen Situationen zu leben. Als meine Mimi, die meine Tochter, in einem Moment der Krise war, als sie so 17, 18 war, da hat sie richtig Krise gemacht, ne? Da ist sie nach Hause gekommen mit einem Burschen, der sie liebte, der war total ungläubig, so mit einer Krone, schöne, gell, so, ha? Und ist sie mit ihm nach Hause gekommen. Ja. Das war wieder so ein Moment, wo der Herr meine Liebe testen wollte, ja, Probestellung, ja. Kannst du diesen lieben, der dann nach Hause kommt? Wie fest hast du jetzt Angst für deine Tochter? Mimi wusste den Weg. Und dann haben wir, Ursula und ich, diesen Bursche empfangen, ihm einen Kaffee gemacht und so, gell, miteinander gewesen. Und miteinander geplaudert und so, und dann ging er wieder weg. Und dann müssten wir zuerst ins Zimmer, Ursula und ich, zum Weinen und zum Beten. Und sagen, Herr, wir spüren in unserem Herzen, dass wir diesen Burschen nicht lieben. Wir haben Mühe damit. Wir merken, dass wir lieber einen anderen hätten. Da haben wir ihn wieder eingeladen. Und dann hatte der Herr in mein Herz das Ziel gelegt, dieser, das kann einer sein, der Jünger Jesu wird. Boah, der Weg, ja. Und da wusste ich, das ist wieder einer, der Jesus braucht. Ja, aber ist doch klar, die Bibel sagt ganz klar, dass ein Mädchen, das gläubig ist, nicht mit einem Ungläubigen gehen soll. Das ist ganz klar, das steht, das ist klar. Das ist gar nicht gut. Soll man nicht, ja. Mimi war in seiner Krise. Und mit diesem Burschen konnte ich wirklich Freund werden. Der Coco heißt er. Und mit dem Coco habe ich angefangen, mit ihm spazieren zu gehen, mit ihm Sport zu machen. Er ist viel besser im Sport als ich, das ist leicht natürlich, aber das war vor 10 Jahren. Und da waren wir zusammen und ich habe mit ihm geredet, von meinem Dienst, von meinem Heiland gesprochen mit ihm. Und dann hat er selber, der Coco, plötzlich gesagt, ja, aber ich könnte ja nie mit so einem Ziel leben. Ja, wie machst du das? Ich kann doch nicht, du bist auf einer ganz anderen Welt. Das geht doch gar nicht, ne? Und wenn ich wusste, dass der Coco wieder seine Nacht in einem Tanzlokal war, dann am anderen Morgen habe ich ihn angerufen und gesagt, so, Coco, wie war's die Nacht? War's toll? Wie war's? Ja, stinklangweilig war das Ding, ne? Also ich wünsche dir einen guten Tag. Und der Herr hat im Herzen gearbeitet. Und nach etlichen Monaten war es ganz klar für Mimi, dass sie nicht mit dem Coco gehen kann. Ja? Und für den Coco war es auch ganz klar, dass er nicht mit Mimi gehen kann. Und Gott hat beide bewahrt. Sie gingen nicht zu weit in diesem Verhältnis. Und Gott hat sie bewahrt. Der Coco ist seinen Weg gegangen und Mimi ist ihren Weg gegangen, bis sie ganz zurückgekommen ist zum Heiland. Aber das war die Probestellung für uns als Eltern. Lieben wir Menschen, weil sie Jesus lieben? Oder lieben wir Menschen, weil sie Menschen sind? harte Probestellung. Ich war öfters wieder mit Ursula auf den Knien und haben gesagt, ja Herr, aber bitte, ja, mach doch nicht, dass das, ja, wenn da die Mimi, gell, boom, ja, das hat doch keine Zukunft, das Ding, ja, schlimm. Ich hatte Panik, aber der Herr hatte keine Panik. Im Himmel war totale Ruhe über die ganze Situation. Es war nur Panik in unserer Stube, gell, aber sonst keine Panik. Ja. Wir haben einen wunderbaren Gott. Und Gott will uns immer wieder Situationen geben, wo wir spüren müssen, ist mein Gewissen markiert vom Wissen Gottes? Oder ist mein Gewissen markiert einfach von einer Tradition, von einer Denkart, die ich einfach übernommen habe? Lass ich Gottes Wort und seine Liebe in mich hineindringen, so dass mein Gewissen davon markiert sein kann. Ist so wichtig. Denn du, in deiner Generation, du wirst vieles erleben, was wir nicht erlebt haben. So wie die Welt weitergeht, wirst du Sachen sehen, die wir nicht gesehen haben. Aber Gott bleibt Gott. Und Gott bleibt der, der die Kontrolle nicht verliert. Und Gott wird dir die Weisheit geben, in deinen Situationen die rechte Haltung zu haben. Denn Gott ist Gott. Und er wird nie sein Kind verlassen.